Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Eigentlich wollte meine Kollegin Vanja Budde mit ihrem Wohnmobil auf Sizilien überwintern, ist dann aber wegen Corona im süditalienischen Apulien hängen geblieben. 4 Monate verbrachte sie im Salento und verliebte sich in diese gastfreundliche Region. 100 Kilometer lange, 40 Kilometer breite Halbinsel im äußersten Südosten des Landes, der Absatz also des italienischen Stiefels. Einheimische Sommertouristen schätzen den Salento wegen seiner hunderte Kilometer Traumküste und den karibisch anmutenden Stränden. Aber die Region bietet noch viel mehr: Geschichte, Architektur, mittelalterliche Kunst, wilde Musik, gutes Essen, herrliche Weine und herzliche Bewohner. Und der Salento ist ein Kreuzweg der Kulturen. Griechen, Normannen, Türken, Byzantiner, Spanier, Franzosen, alle herrschten hier. An klaren Tagen kann man die Berge Albaniens jenseits der Adria mit bloßem Auge sehen. Also der Salento, Italiens Tor nach Osten. Vanja Budde berichtet.
Ach, Il Mare, das herrliche Meer des Salento. Von 3 Seiten ist der Absatz des italienischen Stiefels von Wasser umgeben. Das Mittelmeer duftet nach Salz. Nachts wiegt es die Salentina mit seinem sanften Rauschen in den Schlaf. Es birgt die Zutaten für die berühmte Fischsuppe von Gallipoli und die Kraken für den saftigen Oktopussalat mit Sellerie. Glasklar ist das Meer des Salento. Auch an bedeckten Tagen schimmert es türkis, azurblau, hellgrün oder rosa.
Wenn man hier morgens an den Strand kommt, ist das Pastellrosa so intensiv, als hätte man es mit der Photoshop-Bearbeitung übertrieben. Nachmittags werden die Farben dann sanfter und weicher. Und die Sonnenuntergänge sind atemberaubend. Erst taucht die Sonne das Meer in Blutorange, dann rot. Und dann wird das Meer ganz kurz bleiern, metallisch, bevor es wieder blau wird.
Das ist das Schöne daran, Italiener zu interviewen. Fast jeder von ihnen ist ein Poet. Vor allem hier, ganz im Süden Italiens. Im Sommer ist an den Stränden beim Örtchen Pescoluse die Hölle los, erzählt Marco Cavallera. Er ist vor 39 Jahren im Salento geboren, hier aufgewachsen, hat in der barocken Provinzhauptstadt Lecce Archäologie studiert und wohnt bis heute ganz in der Nähe, in einem Haus am Hang, mit Blick auf sein geliebtes Meer. Im Juli und August tummeln sich auf dem 10 Kilometer langen Sandstreifen Zehntausende Norditaliener in den Lidi, den Strandbädern, erzählt Marco mit leichtem Schaudern. Dort verbringen sie den Tag im Kreise der lieben Familie. In Bikini oder Badehose, auf teuer gemieteten Sonnenliegen, mit Musikbeschallung und Kinderanimation, das Handy immer griffbereit. Ein ganzes lärmendes Fußballstadion von Sommertouristen. Die Salentiner leben von der Hochsaison, doch seine Heimat hat so viel mehr zu bieten, betont Marco. Dutzende archäologische Stätten allein in unmittelbarer Umgebung. Die Musikfeste, auf denen Jung und Alt auf der Piazza zusammen Pizzica tanzen, den wilden rituellen Tanz des Salento. Aber auch das geruhsame Leben in den Dörfern im Hinterland, wo man in der Trattoria noch ist, wie zu Hause bei der Nonna, der Oma.
An schönen Tagen sieht man hier die Berge Kalabriens und auf der anderen, der adriatischen Seite, die albanischen Berge. Das zeigt uns, wir sind hier nicht am Ende der Welt, wir sind hier ein Brückenkopf zwischen den Kulturen. Und so wurden wir auch jahrtausende lang gesehen, als Brückenkopf. Denn es ist von uns zu keiner Seite weit, nicht nach Westen und nicht nach Osten.
Eine kurvenreiche Küstenstraße führt von Pescoluse über Santa Maria de Liuca bis nach Otranto. Weiße, quaderförmige Ferienhäuser klammern sich an das Steilufer und erinnern an griechische Inseln wie Santorin. Schmale Pfade führen hinunter ans Meer, das in der Sonne glitzert. Immer wieder eröffnen sich Ausblicke auf schroffe Felsen und Ruinen von mittelalterlichen Wehrtürmen. Es ist der Highway Number One des Salento, sagt Claudia Litti. Sie lebt seit 30 Jahren in der Heimat ihres Vaters, hat einen Italiener geheiratet, Marco, und lebt mit ihm und drei Hunden in der Nähe von Gallipoli. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Otranto, ein gemütliches, überschaubares Hafenstädtchen. Weiß gekalkte Würfelhäuser verraten auch hier den griechischen Einfluss. In den schmalen Gassen haben die Ragazzi ihre Vespas abgestellt. Wäsche hängt an quer über die Straße gespannten Leinen. Man ist stolz auf die Mitgliedschaft in der Vereinigung I Borghi Più Belli d'Italia, die schönsten Orte Italiens. Doch Otranto ist mehr als hübsch. Es birgt eines der Wunder frühmittelalterlicher Kunst und Kultur. Das berühmte riesige Bodenmosaik in der Kathedrale di Santa Maria Annunziata aus dem 12. Jahrhundert.
Also wir sind im Prinzip an einem der östlichsten Orte in ganz Italien. Hier geht die Sonne zuerst auf. Und von hier bis zur albanischen Küste sind es tatsächlich auch nur 40 Seemeilen, knapp 40 Seemeilen. Das sind also keine 70 Kilometer. Wir waren hier lange Kolonie der Byzantiner. Wir waren aber auch lange Kolonie der Griechen. Wir befinden uns hier an einem der wichtigsten Kreuzwege zwischen Westen und Osten. Hier vermischt sich alles, hier vermengt sich alles, nicht nur geografisch, sondern auch chronologisch, also auch im Laufe der Jahrhunderte.
Nach dem Niedergang Roms gehörte Otranto zum Byzantinischen Reich, wurde aber um 1070 von den Normannen erobert. Sie haben die Kathedrale erbaut. Ihr Fußboden wird bis heute fast in Gänze von einem Mosaik aus Millionen farbiger Steinchen eingenommen.
So, jetzt stehen wir also im Innern und man ist tatsächlich überwältigt. Auf über 2000 Quadratmetern tut sich hier ein ganz klein gelegtes Bodenmosaik vor uns auf. Die Farben sind nicht grell, sie sind sehr erdig gehalten und doch ist das Bodenmosaik bunt. Im Zentrum ist ein Lebensbaum. Er wird gehalten von zwei großen Elefanten. Und die stellen natürlich auch die Stärke des Christentums dar. Es ist hier alles symbolisch, alles hat seine Symbolik.
Schöpfer dieses grandiosen Bilderbuches mit hunderten einzelner Geschichten war ein Mönch. Pantaleone aus dem nahen Kloster Santa Maria di Casole.
Und Santa Maria di Casole, das hier 5 Kilometer südlich liegt, war zur damaligen Zeit ein Drehkreuz für hochwertige Übersetzungen und Abschreibungen, die Mönche damals vorgenommen haben.
Erklärt Claudia. Sie ist nicht nur Deutschlehrerin am Gymnasium in Casarano, sondern arbeitet in den endlos langen italienischen Sommerferien auch als Fremdenführerin. In der Kapelle der Kathedrale glotzt der Tod auf uns herunter. Hunderte Schädel und Knochen, übereinander gestapelt in Vitrinen mit Glastüren. Die Gebeine der Märtyrer von Otranto, ein grausiger Anblick. Dennoch führen drei Frauen eine Handvoll munter quasselnder kleiner Kinder in die Kapelle.
Über Jahrhunderte lang gab es immer wieder Überfälle der Türken. Die haben natürlich diesen kurzen Brückenkopf genutzt, ne, sind dann voll Albanien hierher. Aber einmal, kurz vor der Entdeckung Amerikas, nämlich 1492, kamen die Türken eines Morgens hier an. Es war Ende Juli. Die Adria lag vor Otranto noch im Nebel. Und der Tag versprach sehr, sehr heiß zu werden. Ein kleiner Junge rannte auf die Stadtmauer, von der man oben schön aufs Meer blicken konnte. Und dann erschütterte ein markerfüllter Schrei plötzlich die ganze kleine Stadt Otranto. Mama, li Turchi!
Die Osmanen eroberten Otranto als erste Ortschaft auf italienischem Boden. 800 Männer ließen sich der Legende nach lieber köpfen, als zum Islam zu konvertieren. 2013 wurden die Märtyrer heilig gesprochen. Jedes Jahr im August gedenkt die Stadt ihrer mit einem Fest, erklärt eine der Mütter der Grundschulkinder. Sie seien den Anblick gewohnt, mit dieser Tradition aufgewachsen. Ob er die Totenschädel denn nicht trotzdem gruselig findet, fragt Claudia einen der Knirpse. Nö, meint der Kleine.
E non ti fa paura vedere tutti questi teschi?
No.
Grazie. Grazie mille. Grazie.
12 Uhr mittags, die Kirche schließt. Der Küster komplimentiert uns höflich hinaus.
Prego, signore.
Grazie.
Prego, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie, tutto a voi.
Grazie, ciao.
Ciao.
Die Küstenstraße nach Otranto ist zwar sehr schön zu fahren, aber die beste Art, den Salento zu entdecken, sei eine Fahrradtour, meint Giulia Tenuzzo. Sie gehört zu den jungen Apuliern, die ihre Heimat auf der Suche nach einem Job verlassen und eine Weile im Ausland gelebt haben und nun zurückkehren. Giulia hat zusammen mit Freunden Salento Bici Tour gegründet. Einen Verein, der geführte Radtouren anbietet und sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verschrieben hat.
Our concept is this one. Be slow to be able to really feel.
Unser Konzept ist dieses, langsam zu sein, um das Land wirklich spüren zu können, Gerüche wahrzunehmen, mit all unseren Sinnen zu genießen. Im Hinterland liegen viele kleine Dörfer. Man kann auf den alten Wegen der Bauern von einem Dorf zum anderen fahren. Unsere Landschaft ist relativ flach und schön, mit den Trockenmauern und den Masserien. Gleichzeitig hüten wir ein großes architektonisches und kunsthistorisches Erbe, für Fahrradtouren perfekt.
Our masserie, but also beautiful artistic architectonic heritage. So for bikes, perfect.
Masserien sind alte Landgüter inmitten der roten Erde des Hinterlandes, oft mit eigenen Olivenhainen und Weinreben. Heute vermieten viele auch Gästezimmer und bieten Urlaub auf dem Bauernhof. Agriturismo. Wir radeln durch die Macchia Mediterranea. Auf Sanddünen wurzeln kleine, krumme Pinien. Die Luft ist geschwängert vom Geruch nach Rosmarin und Thymian. Die wuchern hier wie Unkraut in großen grünen Büschen.
Now we are going to Parco Naturale Regionale Punta Pizzo, Isola di Sant'Andrea.
Jetzt fahren wir in den regionalen Naturpark von Pizzo und der Insel Sant'Andrea. Wir sind 5 Kilometer südlich von Gallipoli und es ist ein besonderer Ort, weil es hier eine große Artenvielfalt gibt. Viele Pflanzen, aber auch Tiere, vor allem Vögel, wie eine seltene Möwenart, die auf der Insel Sant'Andrea lebt.
Am Strand von Pizzo haben Angler ihre Leinen in das klare Wasser geworfen. Wir stellen die Fahrräder ab und gehen ein paar hundert Meter zum Torre Pizzo, einer der vielen mittelalterlichen Wehrtürme, die nach dem Einfall der Türken gebaut wurden.
Im Frühling blühen hier wilde Orchideen. Wenn wir Glück haben, sehen wir welche. Ihre Zeit beginnt jetzt.
Wir finden keine Orchideen, aber blühenden wilden Safran und stellen uns dann in den Windschatten des runden, weißgekalkten Torre Pizzo. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Altstadt von Gallipoli, wo Giulia wohnt.
It's a real place. We don't receive tourists. We receive people and these people, they can live an experience that we live. Especially Salento Bici Tour, we like to bring the people where we like to go.
Es ist ein echter Ort, authentisch. Wir empfangen im Salento nicht Touristen, sondern Menschen. Wir bringen die Leute auf unseren Touren dorthin, wo wir selbst gerne hingehen, zu den Biobauern und in die Restaurants, wo wir mit unserer Familie essen. Das Wetter ist schön warm von März bis Ende Juni und auch im Herbst, September, Oktober, wenn es andernorts regnerisch sein kann. Bei uns kann man das Leben dann noch draußen auskosten und natürlich sind da immer gutes Essen und Wein.
In other place could be a little bit rainy or not so nice here. There is a very beautiful weather. You can really enjoy outside and of course good food and wine always.
Gallipoli, schöne Stadt. So haben die griechischen Kolonisatoren ihre Neugründung auf einer Felseninsel genannt. Heute verbindet eine Brücke das historische Zentrum mit der weniger idyllischen Neustadt, die auf dem Festland liegt. Möwen kreischen und Fischer haben ihre Netze auf dem Kai in Bündeln in ausgewaschenen Pastellfarben gestapelt. Rosa, hellblau, hellgrün. 15 mittelgroße Trawler und viele kleine Fischerboote fahren noch täglich hinaus aufs Meer, sagt Francesca Fonto vom Kulturverein Nostra Gallipoli. Wie alle Salentiner legt auch Francesca großen Wert auf gutes Essen. Gallipoli sei als Fischereihafen für seine Fischsuppe berühmt, erzählt sie stolz.
Sie besteht aus einer Mischung diverser Fischsorten. Sie werden in einer sehr leichten Tomatenbrühe gekocht und mit geröstetem Brot und Olivenöl serviert. Hauptbestandteil ist der Drachenkopf. Dazu kommen Garnelen und Muscheln und andere Suppenfische, was man halt so hat.
Der Verein Unser Gallipoli hat sich Ende der 70er Jahre gegründet, um der klammen Kommune dabei zu helfen, das kulturelle Erbe zu bewahren, erzählt Francesca. Sie hat sich heute Zeit genommen, obwohl ihre Schwester auf der Geburtsstation des Krankenhauses liegt und ein Kind zur Welt bringt. Darum guckt Francesca auch immer wieder auf ihr Telefonino, als sie uns die schmale Treppe in eine alte unterirdische Ölmühle hinablotst. Die jahrhundertealten Gewölbe und Mahlsteine waren in Vergessenheit geraten, mit Schutt und Müll aufgefüllt. Der Kulturverein hat sie saniert und für Besucher zugänglich gemacht.
Diese Mühlen wurden unterirdisch gegraben, um die Vorteile der Feuchtigkeit zu nutzen, die hier unten herrscht, und die konstante Temperatur um die 16 bis 18 Grad. Das hat erlaubt, die Oliven hier zu lagern, ohne dass sie schimmelten. Sie hatten dann einen hohen Säuregrad und ihr Öl brannte mit einer großen Flamme und ohne Rauch.
Eine gute Alternative zur stinkenden Waltranfunzel. Olivenöl aus Gallipoli erleuchtete damals ganz Europa. Die Stadt war vom 15. bis zum 18. Jahrhundert ein Zentrum des Lampenölhandels. Das Öl wurde sogar an der Londoner Börse gehandelt, erzählt Francesca stolz. Besucher sollten sich einfach treiben lassen, rät sie, denn hier sei die Altstadt noch lebendig.
Ich lade Sie ein, nach Gallipoli zu kommen und mit der Nase in der Luft durch die Gassen zu spazieren, um einfach das Alltagsleben zu sehen. Den Obstverkäufer mit seiner Ape, dem kleinen dreirädrigen Lieferwagen oder die Dame, die die Wäsche aufhängt. Den Abschluss bildet natürlich unbedingt ein wunderschöner Sonnenuntergang an unserem Stadtstrand.
Kurz nachdem wir uns verabschiedet haben, schickt Francesca eine Nachricht. Das Baby ihrer Schwester ist da. Rita heißt die Kleine. Ein neues Leben im Salento, der uralten Wiege der Kulturen, hat begonnen.
C'è un po' di cielo.